Lebe gut, der Podcast mit Angela Neiss und Gästen. Heute mit einem sehr, sehr spannenden Gast. Zu Hause ist er eigentlich als Schauspieler auf Bühnen, Filmsets, auf roten Teppichen. Seit einiger Zeit hat er aber neben der Schauspielerei einen weiteren, ich würde mal sagen, eher außergewöhnlichen Nebenberuf entdeckt. Der Beruf des Sargträgers. Herzlich willkommen, Oliver Fleischer. Schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Auf jeden Fall.
Ich freue mich auch sehr. Man muss jetzt ein bisschen dazu erklären, warum wir uns duzen, was nicht immer ganz so gewöhnlich ist hier. Aber tatsächlich war das so, wir hatten unser Kennenlernen.
Weil mir das Sie, und das Sie fällt mir auch sehr schwer, weil ich aus dem Ruhrgebiet komme und da mit dem D-Zug sozusagen durch die Kinderstube gerast bin. Und da bist du mir entgegengekommen und mir gesagt, dass es bringt alles nichts, jetzt wird geduzt.
Na, ich sieze tatsächlich meistens erstmal die Leute, weil ich mir nicht sicher bin. Und dann hast du gesagt, nee, wir duzen uns. Und dann war mir das auch völlig klar, wir sind beide Schauspieler. Und ich weiß nicht, ob man jemals im Schauspielerberuf irgendwie jemandem irgendwo am Set begegnet, den man siezen würde. Das macht man eigentlich nicht, ne?
Doch, habe ich. Evelyn Hamann und Herrn
Gut. Voss. Okay, aber das sind ja wirklich nochmal ja, andere Generationen auch. Ich glaube, das wäre auch tatsächlich merkwürdig gewesen, wenn man die irgendwie erstmal geduzt hätte.
Genau.
Du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Oma hätte das gefallen. Sehr vielversprechender Titel. Erschienen beim Bonifatius Verlag. Ja, und wie es jetzt eigentlich dazu kam und wie der Beruf des Sargträgers auf dich zukommt, darüber möchte ich gerne heute mit dir sprechen. Du bist Schauspieler, spielst am Theater. Man kennt dich aber auch aus Film und Fernsehen. So, und jetzt erklär mir mal, wie man...
Andere muss ja nicht immer sein, aber ich durfte in den letzten 20 Jahren die Fernsehlandschaft so ein bisschen hoch und runter spielen, das stimmt, ja.
Ja, also ich denke, man wird allgemein wissen, wer du bist. Nun ist es aber so, jetzt hier so vom Filmset oder von der Theaterbühne als Sargträger, wie ist es denn dazu gekommen?
Ach du, das wären, also die, ich lebte zu dem Zeitpunkt in Hahn, das ist so zwischen Düsseldorf und Wuppertal. Und da, also es werden immer noch Sargträger gesucht. Also es werden händeringend überregional Sargträger gesucht, also jetzt aus meiner Region gesehen überregional. Und also ich trage tatsächlich von dort noch in Hahn bis Wuppertal bis in den Kölner Raum rein, bis ins Ruhrgebiet rein und bis zum Niederrhein runter, weil überall Sargträger gesucht werden. Und da in Hahn auch damals. Und dann gab es so ein, in so einem Kirchenblättchen und in so einem, Hahner Kurier nennt sich das, das ist so eine Stadtzeitung, da wurden Sargträger gesucht. Und meine damalige Schwiegermutter sagte zu mir, Mensch, da wäre doch was für dich. Und da war ich erst verwirrt und dann dachte ich mir, ja, vielleicht deswegen auch Ex-Schwiegermutter. Aber ich habe sie nicht beerdigt. Ich habe sie nicht beerdigt, so weit sind wir noch nicht gegangen. Und auf jeden Fall war aber irgendwie meine Neugier geweckt und dann habe ich mich darauf einfach gemeldet und habe da angerufen und mein Bewerbungsgespräch ging sehr, sehr schnell. Und dieses Bewerbungsgespräch war wirklich so, hast du einen schwarzen Anzug? Ja, weißes Hemd? Ja, schwarze Krawatte? Ja, schwarze Schuhe? Ja, hast du morgen Zeit? Ja, du hast den Job.
Okay, aber warum werden die denn so händeringend gesucht? Will keiner den Job machen?
Genau, also ich spreche in dem Buch von meinen älteren Kollegen und diese älteren Kollegen, ich mache es jetzt seit über 10 Jahren und die älteren Kollegen sind immer noch die älteren Kollegen. Also die sind geblieben, es ist nichts nur Junges nachgekommen. Und ich durfte halt im Zuge des Buches und im Zuge, wo es so rauskam, durch so Zeitungsinterviews, auch bei mehreren Zoom-Meetings und Podcasts sprechen und habe dann auch mit Bestattern zum Beispiel auf Rügen gesprochen. Und die sagen, wir suchen auch händeringend Leute. Und selbst in ländlicheren Regionen, wo du gesagt hast, ja, machen irgendwelche Vereine, freiwillige Feuerwehr, die Nachbarn tragen es noch, das wird halt auch immer weniger. Leider Gottes. Mhm. Und von daher werden wirklich die Leute händeringend gesucht.
Naja, vielleicht kannst du ja heute dem einen oder anderen einen Impuls geben. Vielleicht kannst du das ja schmackhaft machen, irgendwie den Job, ne?
Also, wie gesagt, also für mich ist dieser Beruf, also es ist eine Aufgabe am toten und am lebenden Menschen. Und das durfte ich bei vielen Beerdigungen erleben, wie die Leute also dankbar darüber waren, dass wir geholfen haben, ihre Angehörigen zu beerdigen. Und es ist, ich habe so viel übers Leben, also das meiste übers Leben habe ich auf dem Friedhof gelernt. Ja. Also vieles über das Leben habe ich auf dem Friedhof gelernt. Nicht das meiste, aber vieles.
Du wurdest ja tatsächlich von einem deiner Kollegen gefragt, als du neu warst, ob du für eine Rolle Recherche betreibst, ne?
Ja, klar. Also die waren ja so irgendwie, machst du denn? Also jetzt, der eine oder andere kannte mich vielleicht auch und dann war es so, dass die gesagt haben, der macht er jetzt hier, ne? Warum macht er das? Und für mich war es einfach, dass es echt neugierig war und das zu machen und ich fand es irgendwie auch ganz spannend und dann wurde ich halt auch nervös, ne? Beim ersten Mal, da wurde, wenn du da als Träger arbeitest, ich war nervös aus einem Grund erstmal, weil ich noch nie einen Tod, also ich hatte meinen Opa zu dem Zeitpunkt tot gesehen, aufgebahrt und das war keine schöne Kindheitserinnerung, weil meine Eltern da nicht sehr, sehr gut mit umgegangen sind und mich da nicht geführt haben dabei. Und da war dann meine Nervosität immer größer, weil ich dachte, okay, siehst du jetzt einen Verstorbenen? Und das ist aber nur noch in den seltensten Fällen, dass die Leute aufgebahrt werden. Meistens ist der Sarg verschlossen und bei einer Urne siehst du halt auch nicht viel. Ich sag mal so.
Und, nicht wirklich.
Nicht wirklich. So. Und dann bin ich da hingekommen und du willst ja deine Aufgabe da vernünftig machen auch. Und du bist ja einfach nur ein ganz kleiner Teil und stehst ja auch nicht im Mittelpunkt, sondern bist stiller Beobachter bei dieser ganzen Sache. Bist aber auch gleichzeitig in dem, genau in der Situation, wenn der Sarg abgelassen wird, im Fokus. Und da willst du halt nichts falsch machen. Und so war ich nervös, weil du Theaterstück, ich meine, ich stehe sonst auf der Bühne, mache ich seit 20 Jahren und da weiß ich, wie die Sache funktioniert. Im Zweifelsfall haben wir ja so ein Theaterstück auch geprobt. Ich meine, das weißt du ja selber besser als ich.
Manchmal.
So. Aber du kannst ja so eine Beerdigung nicht proben. Du kannst ja jetzt schlecht sagen zu der Trauergesellschaft, Sekunde, wir lassen nur 3-4 Mal runter, dann holen wir ihn hoch und dann machen wir richtig. Ist ja jetzt schlecht. Und du kannst jetzt auch schlecht zu einem Bestatter hingehen und sagen, sag mal, hast du mal einen Praktikanten, den wir mal irgendwie so testweise... Ist ja so rein arbeitsrechtlich sehr schwer, würde ich sagen. So, und dann bist du da halt der Neue. Und von der alten Garde sozusagen, von den älteren Kollegen, wirst du immer in die Mitte genommen. Also so ein Sarg wird ja mit 6 Leuten abgelassen, 2 am Kopf, 2 am Fuß und 2 in der Mitte. Oben am Kopf, das ist so der schwerste Teil vom Sarg, also wo der ganze Oberkörper ist. Fuß hat auch noch, ist auch noch sehr gewichtig. Und die Leute in der Mitte sind dafür zuständig, wenn der Sarg angehoben wird, unten die Balken wegzuziehen. Weil wenn du die liegen lässt, ist es doof mit dem Ablassen. Ja? Ist aber auch schon vorgekommen. Hatte dann einer vergessen. So. Aber und ganz wichtig, was man mir dann immer gesagt hatte, war, Oliver, immer mit der rechten Hand. Immer mit der rechten Hand. Und du guckst ja irgendwie immer mit der, du machst genau, was dein Gegenüber macht und immer mit der rechten Hand. Weil wenn du mit der linken Hand, rechten Hand greifst und ich mit der linken Hand greife, greifen wir beide denselben Balken. Und wenn wir den gegenseitig unten wegziehen wollen, funktioniert das auch nicht. Dann hast du darunter halt so ein bisschen die Sägen. Auch schon öfter vorgekommen.
Verstehe.
So. Naja, und dann war halt diese Beerdigung und ich habe mich wohl nicht ganz so doof angestellt und habe das alles ganz gut gemacht. Und dann wurde ich gefragt, ob ich damit nicht weitermachen möchte und ob ich nicht nächste Woche oder den darauffolgenden Tag, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, Zeit hätte, um nochmal weiter mitzuhelfen. Und dass dann daraus über 10 Jahre werden, hätte ich nicht gedacht. Und damals hat mir ein älterer Kollege gesagt, hier passieren Klamotten, da kannst du ein ganzes Buch drüber schreiben. Und dann dachtest du so, ja, na klar, das Geschwätz älterer Herren, weißt du, so groß ist der Fisch. Aber sie sollten Recht behalten. Und dass ich dann darüber ein Buch schreibe. Ja, dass man dann ein Buch drüber schreiben kann.
Vor allem sind das ja Situationen, die denkt man sich ja nicht am Schreibtisch aus, aber gibt es jetzt irgendwas, wo du sagst, okay, das war jetzt wirklich mit Abstand das Skurrilste, was ich in diesem Job erlebt habe?
Nein, du hast, also die Beerdigungen laufen zu 90-95% normal. So, und diese 5-10%, die machen es einfach besonders anrührig, besonders skurril und darüber durfte ich berichten halt. Und dann halt auch das, was es mit mir gemacht hat. Wenn du am Tag 4 Beerdigungen hast oder 5 Beerdigungen, so, und die hast du im Stundentakt. dann beerdigst du um 9 Uhr morgens eine 78-jährige Frau, um 10 Uhr einen 82-jährigen Mann, um 11 Uhr ein 13-jähriges Kind und um 12 Uhr nochmal eine 35-jährige Frau. So. Dann verändert das deine Sichtweise auf das Leben und auch die Sichtweise, mit Dingen umzugehen. Und dann siehst du alles auch nicht mehr ganz so verbissen vielleicht. Und darüber durfte ich berichten in dem Buch. Darüber durfte ich schreiben, wie meine Einstellung zum Tod geworden ist und wie meine Einstellung halt zum Leben ist. Das durfte ich darüber auch noch berichten. Also nicht nur die skurrilen Geschichten, sondern was es halt auch mit mir gemacht hat als Mensch.
Hast du denn das Gefühl, dass du ein anderes Verhältnis zum Tod hast? Hast du weniger Angst oder denkst du dir, ist egal? Oder was hat es genau bewirkt?
Ja, also es ist einfach, also das ist eine große Herzensangelegenheit bei den Lesungen, ist immer, dass man sagt, spricht darüber. Einfach drüber sprechen. Also auch über eure Beerdigung sprechen. Weil eine Sache, das wissen wir alle, Leben kommen wir ja aus der Nummer alle nicht raus. Das ist Fakt.
Nee, das hörte ich auch schon.
So, und dann kannst du dich drehen und wenden, wie du willst. Und manchmal passiert es eher, manchmal später. Und wir wünschen uns alle, dass es später passiert. Aber am Ende darüber zu sprechen, wie ich beerdigt werden möchte. Weil dann wird es nämlich auch deine Beerdigung und nicht irgendeine. Und diese ganze Scheu davor, der Tod gehört mit zum Leben dazu. Und in anderen Ländern, ich durfte in Mexiko sein, da wird da mit dem Tod anders umgegangen. Ich habe ghanaische Beerdigungen gemacht, da wird mit dem Tod anders umgegangen. Und es gehört einfach zum Leben mit dazu. Und wenn du nicht drüber redest, dann hast du zum Beispiel auch, gibt so die Top 10 der Beerdigungslieder. Die werden dann gespielt, weil du gehst dann zum Bestatter hin und soll Musik gespielt werden? Jo, ja welche? Och, keine Ahnung. So, und dann holen die ihre CD raus, da ist so die Top 10 der Lieder drauf.
Und dann ist es Lass aber mich raten, so, von guten Mächten ist eins auch, der Top-Lieder, ne?
Ja, auch. Hm. Und niemals geht man so ganz und meint der Weg von Grönemeyer und Tears in Heaven, Ave Maria. So. Oder du machst es dann halt so zu deiner. Und du, das ist einfach die einzige Aufgabe, die du vielleicht noch hast, diesen Menschen, die zurückbleiben. Die Menschen, die du liebst über alles und die zurückbleiben, denen durch diese kleine Aufgabe zu helfen, indem du denen sagst, wie du es gerne haben möchtest. Und das ist, tut nicht weh. Das kannst du in meinem Gespräch machen, das kannst du beim Glas Wein machen, beim Kaffee, beim Spaziergang. Und wenn du nicht mit den Leuten drüber sprechen willst, dann gehst du zu einem Bestatter. Die sind meistens sehr, sehr nett, die meisten, die ich kennengelernt habe. So, und mit denen kannst du es auch besprechen, wie du was haben möchtest. Dann hinterlegst du es da. Aber du machst es den Leuten einfach einfacher. Weil am Ende sind die alle überfordert damit. Das ganze Leben, der Tod verändert immer. Der Tod verändert das Leben. So, nicht nur das eigene, sondern auch das Leben der anderen. Da fällt ein Anruf weg, da fällt der Besuch weg, der Weihnachten ist anders, Ostern ist anders. So, und du hast dann hinterher, da müsst du sich darum kümmern, dass eine Wohnung aufgelöst wird und mit Ämtergängen und. So. Und dann haben die Leute fast gar keine Möglichkeit, anfangen zu trauern. Wann soll diese Trauerarbeit beginnen? Und wenn durch diese kleine minimale Aufgabe, die kann dir helfen, dass du sagst, okay, ich nehme diese Sache meinem Hinterbliebenen ab, meinem geliebten Hinterbliebenen. Und ganz ehrlich, du fällst ja auch nicht direkt tot um. Und selbst wenn du tot umkippst, ja, dann hast du das ja geplant. Das ist genauso wie mit einer Patientenverfügung. Wenn ich eine Patientenverfügung unterschreibe, falle ich ja nicht direkt in Ohnmacht. Aber wenn ich in Ohnmacht falle, dann wird es ja so gemacht, wie ich es gerne haben möchte. Und das ist ein großes Thema für mich bei den Lesungen oder eine große Bitte. Meine Mama zum Beispiel, die ist 78, die hat so einen Aktenordner, die hat mit mir darüber gesprochen, wie sie beerdigt werden möchte. Die hat so einen Aktenordner, da steht alles drin, wie was sein soll. Hat da auch eine Gästeliste, manchmal kommen welche drauf, manchmal fliegen welche runter, so ganz nach Laune. So, da ist es aber klar. Mein Vater, mit dem habe ich darüber gesprochen, der sagte mir, damit habe ich nichts zu tun. So, wo ich denke, ja, junge Highlander, sicher, du hast damit nichts zu tun. Das stimmt ja auch. Am Ende habe ich was damit zu tun. So, und das ist einfach ein großer Wunsch zu sagen, du, denk drüber nach, sprech drüber und es tut nie weh.
Aber findest du, dass man in Deutschland, dass es ein bisschen ein Tabuthema ist, dass die Leute in anderen Ländern da mehr drüber sprechen? Du hast jetzt gerade Mexiko erwähnt, die ja diesen
speziellen
Todestag haben. Mhm. Das ist ja nochmal was ganz anderes, ne?
Ja, da wird ja Picknick auf den Friedhöfen gemacht. So, da werden die Ofrendas aufgebaut, so Hausaltäre, wo dann alte Fotos hingestellt werden von Opas und Omas und irgendwie ein Zigarettchen davor, weil sie gerne geraucht hat. Und dann leben ja dadurch auch weiter, weil ihre Geschichten weiterleben. Aber ich zum Beispiel, ich kenne niemanden, ich kenne meinen Ur-Urgroßvater nicht. Kann ich dir nicht sagen, wer das ist. Und das ist traurig, weil ich kenne die Geschichten nicht, das ist meine Familie. So. Ja. Und wenn du eine Ganache-Beerdigung hast, ist Farbenprächtig, es wird getanzt. Es wird laut getanzt. Im Tode selber sind die auch traurig. Nur für die ist der Verstorbene, der lebt noch unter denen weiter. Und gibt's dann, das ist der Wind in den Bäumen, das Wasser im Fluss und so. Und der lebt für die halt weiter.
Mhm. Ja, das ist hier, finde ich, schon so ein bisschen schade, weil man so das Gefühl hat, es ist so. Natürlich ist es traurig, wenn jemand stirbt, aber es ist auch so ein bisschen, eben bei den Mexikanern, wir haben das einmal veranstaltet, so ein Todestag, irgendwie wie die Mexikaner das feiern, und es war total schön, weil man so dachte, ach, man ehrt das Leben und man ehrt diesen Menschen und es hat nicht dieses Bedrückte. Natürlich ist man bedrückt, wenn jemand stirbt, aber ich glaube, die Umgehensweise, die kann unterschiedlich sich darstellen einfach, dadurch, dass man eben den Menschen immer feiert.
Ich durfte jetzt, bei Aachen auf jeden Fall, da gibt es so eine Gräberkirche und da durfte ich eine Lesung drin halten. Und die haben zum Beispiel in Planung gehabt, dass die einmal im Jahr wollen die gerne ein Picknick in der Gräberkirche machen. Für alle, die im letzten Jahr verstorben sind, für die Angehörigen. So, da war auch ein großer Tumult erst dagegen, wie kann man denn und hin und her. Aber im Grunde geht es ja auch darum, dass man sich gegenseitig vielleicht auch noch ein bisschen stützen kann. Ja, und ich glaube also auch dieser klassische Tröster, wie wir, also im Ruhrgebiet heißt der Tröster. Ich weiß nicht, wie er bei euch heißt in der Region.
Du meinst jetzt, was meinst du mit dem?
Tröster ist nach der Beerdigung das Kaffee trinken. Leichenschmaus gibt es auch, Raue Begriff. Es gibt auch den Begriff das Fell versaufen.
Okay, das kenne ich nicht.
Nee, da gibt es wirklich den alten Begriff. Das weiß ich. Und da geht es darum halt auch, also als Kind fand ich es auch immer sehr, sehr skurril. So, ne? Da denkst du dir, ist Opa irgendwie gestorben? Die essen jetzt hier alle irgendwie dieses komische halbe Brötchen mit der welken Wurst drauf, Streuselkuchen, Kännchen Kaffee und später gab es Pilzkorn. So. Nach viel Pilzkorn wurde sehr, sehr viel gelacht und auch gesungen und dann wurden Geschichten von Opa erzählt. Als Kind fand ich es sehr seltsam. So, im Nachhinein geht es aber auch darum, dass man gemeinsam mit dem Trauern startet und dass man sich gemeinsam stützt und unterstützt und sei es bei einem letzten Essen zusammen. So, dass man einfach merkt, man ist nicht alleine. Und das soll dann halt nicht nur sein, okay, es ist unsere Verpflichtung, weil die Nachbarn wollen es gerne sehen.
Ich finde, es ist ja tatsächlich so, dass die Beerdigung ganz wichtig für alle Hinterbliebenen ist, um, wie du sagst, zu trauern oder auch um zu begreifen. Oftmals so in den ersten 10 Tagen, wenn was plötzlich passiert ist, weiß ich aus eigener Erfahrung, kapierst du das ja erstmal gar nicht. Also was das überhaupt bedeutet, was dem noch nachgeht. Und ich finde, wenn man dann zusammenkommt und drüber spricht, dann wird man sich dem Ausmaß bewusst, vielleicht auch einer Schrecklichkeit, aber auch wieder einer, okay, man kann das irgendwie gemeinsam auch angehen. Dann finden sich ja so Momente, wo die Leute dann zusammenkommen und sagen, hey, kann ich dir da helfen oder können wir da irgendwas zusammen machen und so?
Ja, aber du siehst es in dem Moment, wo der Sarg oder die Urne abgelassen wird, ins Erdreich abgelassen wird, da hast du den Eindruck, als ob es bei vielen immer ankommt, der Mensch ist jetzt verstorben, der ist nicht mehr da.
Was hat denn das mit deinem eigenen Glauben eigentlich gemacht? Wie warst denn du da vorher drauf? Und hat das was verändert in deinem Glauben?
Nee, also ich habe schon immer geglaubt. Also ich bin katholisch jetzt so, ich war Messdiener auch. Dann gab es so eine Zeit, wo es einfach ein bisschen weniger war. Ich glaube, kennt auch jeder vielleicht. Und aber ich habe immer, ich gehe auch immer noch in die Kirche und zünde eine Kerze an und bin da schon gläubig, ja. aber das ist interessiert nicht. Du siehst bei diesen Beerdigungen zum Beispiel, ich habe ja jüdische Beerdigungen gemacht, ich habe orthodoxe Beerdigungen, also serbisch-orthodoxe, griechisch-orthodox, russisch-orthodox, syrisch-orthodoxe Beerdigungen, muslimische Beerdigungen gemacht, diese ghanaische Beerdigung gemacht. Am Ende des Tages siehst du, wie gleich wir Menschen alle sind. Auf dem Friedhof gibt es keine Hautfarbe, es gibt keine Religion und es gibt auch kein Arm und Reich in dem Sinne, weil die Menschen trauern alle gleich in dem Moment. So, natürlich gehst du dann aus religiösen Gründen anders damit um und spirituelle anders damit um. Aber in dem Moment, wenn der Mensch stirbt oder verstorben oder beigesetzt wird, siehst du einfach, wie gleich wir Menschen alle sind. Dann ist es egal, ob du dann ein jüdisches Gebet sprichst, ein muslimisches oder das Vaterunser.
Ja, das ist ein schöner Aspekt. Also auch gerade für diese Zeit, dass man sagen kann, am Ende sind wir alle gleich, ne? Vorher auch schon.
Ja, eigentlich. Einige sind ein bisschen gleicher, aber eigentlich sind wir alle gleich.
Aber theoretisch funktionieren wir alle gleich. Wir hatten auch darüber gesprochen, als Schauspieler im normalen Leben, wenn du was erlebt hast, was sehr einschneidend war, also bei mir war es ja möglicherweise auch der ein oder andere Tod in der Familie, aber auch so, als meine Kinder auf die Welt kamen, hat sich für mich auch in meiner Sicht aufs Theater was verändert. Ging dir das auch so? Also, dass sich was in deiner Spielweise verändert hat, dass du so das Gefühl hattest, es brauchte nochmal wie so eine Erfahrung, um nochmal eine andere Tiefe zu kriegen? Kennst du das Gefühl?
Ja, aber ich glaube, das hat aber auch mit dem Älterwerden zu tun. Ich glaube, dass ich vergleiche es immer so, wenn du von der Schauspielschule kommst, dann kannst du es auch noch nicht richtig. Das ist genauso, wenn du aus der Fahrschule kommst, kannst du auch noch nicht richtig Auto fahren. Das kommt über die Erfahrung, die du einfach in den Beruf trägst und deine Lebenserfahrung, die mitkriegst. Und natürlich kannst du, wenn du jetzt Schicksalsschläge in irgendeiner Form erlitten hast oder auch glücklichere Momente, sei es eine Geburt deines Kindes oder auch bei mir, meiner Tochter, dann habe ich einfach eine größere Bandbreite, um darauf zuzugreifen vielleicht. Und dann wird es intensiver. Ich glaube ja, dass es dadurch dann wirst du besser und dann wird es intensiver.
Ja, aber ich finde, das ist was ganz, also je nachdem, was dir im Leben so passiert, man kriegt vielleicht auch nochmal einfach einen anderen Zugang. Olli, wie kamst du denn auf die Idee, ein Buch darüber zu schreiben?
Das ist eine gute Frage. Als ob wir drüber gesprochen hätten.
Haben wir nicht,
nein. Also der Verlag hat mich angesprochen. Und zwar, ich habe vor 2 Jahren in Bratislava durfte ich Führer und Verführer spielen. Einen Kinofilm, wo ich Hermann Göring gespielt habe. Und dann saß ich abends in der wunderschönen Stadt, in der Altstadt von Bratislava, mit einem Kollegen Moritz Fürmann zusammen. Und dann habe ich so ein bisschen über meine Nebenbeschäftigung, haben wir uns unterhalten und über Leben und Tod und hin und her. Und er fragte mich dann, ob ich etwas dagegen hätte, wenn er einem befreundeten Journalisten von mir erzählen würde. Und ich dachte, nö, ist alles in Ordnung. Und der hat mit mir ein Interview geführt. Und dieses Interview ging an die Frankfurter Allgemeine Zeitung, an die Sonntagsausgabe. Und in der Sonntagsausgabe wurde es gedruckt. Also in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in der Sonntagsausgabe wurde es gedruckt. Und sehr schöner Bericht mit dem Interview. Und dann wurde halt Schauspieler, Sargträger, so die ganze Geschichte so ein bisschen erzählt. Und daraufhin kam der Bonifatius Verlag auf mich zu und fragte mich, ob ich darüber nicht ein Buch schreiben möchte. Und dann habe ich in meinem jugendlichen Leichtsinn sehr schnell Ja gesagt. Weil also wie andere irgendwie einen Marathon laufen, habe ich dann gesagt, ich schreibe mal ein Buch. Ich glaube, mein Deutschlehrer, Gott hab ihn selig, der rotiert jetzt immer noch im Grab. Aber das Problem war einfach, also es ist wirklich viel Blut, Schweiß und Tränen stecken da drin und es steckt ganz viel von mir da drin. Deswegen bin ich auch bei den Lesungen ein bisschen nervöser als bei anderen Lesungen, weil du, wenn du sonst bei Lesungen bist und einer sagt, ja, hat mir aber nicht gefallen, dann konnte man ja immer sagen, ja, okay, den Blödsinn habe ich auch nicht geschrieben.
Ich habe es nur gelesen.
Ist es ja alles von mir. Ja. Und die Geschichten, die sind ja alle passiert, so ist es nicht, aber das ist halt noch was anderes, die zu erzählen, als die jetzt dann auf ein Stück ganz, ganz furchtbar weißes Papier zu bringen und was irgendwie gefühlt nicht voll werden möchte. Und dann hat man so eine eigene Blockade in sich erst. Und gegen diese Blockade anzugehen und dann auch gegen die Selbstkritik irgendwie in irgendeiner Form anzugehen. Und bis man dann selbst zufrieden ist mit dem, was man da so schreibt und so. Und das war echt ein langer Weg, weil ich es einfach auch für mich nicht kannte. Und ich hatte aber einen ganz, ganz tollen Lektor an der Seite. Und der dann immer mal wieder mir so Denkanstöße gegeben hat. Und dann habe ich es geschafft. Und ich muss sagen, wo ich das Buch in der Hand hatte, war ich also stolz wie ein Schnitzel. Also wirklich, also herrlich.
Das glaube ich dir, das glaube ich dir. Und wahrscheinlich hast du es dann nach vielen schlaflosen Nächten, in denen du gedacht hast, das wird gar nichts, wahrscheinlich irgendwann mal gelesen hast, gedacht, ist eigentlich ganz gut.
Ja, ich hatte vor allem viele schlaflose Nächte, bevor ich es abgegeben hatte. So, und dann, wo ich es dann irgendwann in der Hand hielt, war es wirklich so, ich dachte, ja, damit kann ich zufrieden sein. Und halt, natürlich bestehen immer noch Selbstzweifel. Es muss ja auch nicht jedem gefallen, ist ja auch völlig in Ordnung. Nur wenn dann Menschen auf dich zukommen und sagen, oh, das hat mir nochmal eine andere Sichtweise auf die Dinge gegeben und ich finde es gut. Und dann gab es einen Geistlicher, der zu einer Lesung gekommen ist, der sich dafür bedanken wollte und so. Und da, das sind so Momente, die dir große Freude machen und ja, wo dann so ein bisschen das Herz aufgeht. Und am Anfang hast du auch so gesagt, ich schreibe nie wieder ein Buch. Ende, nie wieder. So nach 4 Wochen denkst du dir, ja, nee, mache ich nicht mehr, aber war schon gut. Und du arbeitest nicht immer so weiter, wo du das die schlimme Zeit komplett aus den Augen verlierst und sagst, ach ja, warum eigentlich nicht, weißt du?
Mhm. Und jetzt denkst du wieder, bist du wieder so weit, wo du sagst, ach, ich könnte jetzt eigentlich dann doch wieder mal ein Buch schreiben, oder?
Nee, also mir fehlt so ein bisschen noch das Thema, aber ich schreibe gerade an einem Theaterstück.
Das ist ja eigentlich fast wie ein Buch schreiben. Man hat die gleichen Gespenster im Kopf.
Richtig, ja. Naja, aber da bin ich gerade so ein bisschen dran zu schreiben und dann schauen wir mal.
Vielleicht machst du einfach mal ein Stück über Sargträger. Das wäre ja vielleicht auch was.
Na, du bist da schon auf einer guten, auf einer guten Spur. Nein, es geht
ja, ich bin auf einer guten Frequenz.
Es geht wirklich auch um Theaterstücke über Sargträger.
Ach, großartig, großartig. Du lädst uns hoffentlich alle zur Premiere ein, oder?
Ja, erstmal muss es fertig werden, ja.
Ja, dann setz dich mal dahinter. Zack, zack.
Ja, zack, zack. Ist doch schnell geschrieben.
Das ist doch ganz schnell geschrieben, so ein Stück, Herrgott. Es gibt ja diesen speziellen Dresscode für Sargträger, das interessiert mich. Immer hier so schwarz, klar, Anzug und so, aber immer diese weißen Handschuhe. Haben die eigentlich eine bestimmte Bedeutung, diese weißen Handschuhe, habe ich mich gefragt?
Ja, das also soweit ich das weiß, sind diese weißen Handschuhe, dann hinterher werden die ja auch ausgezogen. Früher oder auf einigen Friedhöfen werden sie mit ins Grab geworfen. Manchmal werden sie halt auch ans Grab gelegt oder halt auch mitgenommen. Und im Grunde ziehst du sie dann hinterher mal aus, um als Zeichen, dass man den Tod abstreift.
Okay. Also wirklich nochmal so
eine Symbolik.
Genau. Und wenn okay. Auf jüdischen Friedhöfen, bei einer jüdischen Beerdigung gibt es ganz Rituale, wie du dich hinterher waschen musst, auch die Hände waschen musst. Und so.
Das interessiert mich beim jüdischen Glauben. Die legen Steine auf die Gräber, ne?
Genau.
Die haben keine Blumen. Warum legen die Steine auf die Gräber?
Das hat auch unterschiedlichste Formen, um zu wissen, wo der Tote liegt auch. Ja? Und, um irgendwie ein Zeichen zu setzen, dass man da war. So, und sonst alles sind klar. Die aber halt nicht so viele mit so viel Blumen, also sonst hast du relativ wenig sehr, sehr schlichte Särge und ganz, ganz ist meistens nur eine Platte. Und früher waren halt auch diese Steine und da wurden Blumen reingepflanzt, um halt auch ein bisschen den Todesgeruch zu überdecken, sagt man auch.
Ah, okay. Was ja irgendwie Sinn macht. Ja, okay. Mhm. Da kann man sagen, ein Beruf zwischen Himmel und Hölle, und wir reden nicht vom Schauspielerberuf, aber tatsächlich ein Beruf zwischen Leben und Tod, was mich zu guter Letzt eigentlich zu unserer abschließenden Frage führt, lieber Olli. Unser Podcast heißt Lebe gut. Was heißt denn das für dich?
Was gut leben für mich heißt? Zufriedenheit. Ist ganz einfach. Ich wünsche den meisten Leuten meistens immer Zufriedenheit. Weil ich glaube, wenn du zufrieden bist, ist erstmal alles in Ordnung. Wenn du fragst, Gesundheit, ja, ich bin zufrieden. Beruflich, ich bin zufrieden. Also Zufriedenheit. Ein bisschen genügsam sein, zufrieden sein und vielleicht die Welt und die Dinge nicht ganz so ernst nehmen, wie sie manchmal sind. Und ein Lachen im Gesicht.
Das ist doch ein sehr schöner abschließender Satz, den du uns da geliefert hast.
Ja.
Lieber Olli, der Oma hätte das gefallen. Erschien im Bonifatius Verlag.
Eigentlich, wenn es nach mir gegangen wäre, weil ich ein Kind des Ruhrgebiets bin, der Oma hätte das gefallen. Aber wollte der Verlag nicht.
Ja, das ist zu sehr Dialekt. Das versteht ja dann keiner. Sagen alle, warum machen die grammatikalische Fehler in den Titel? Was ist denn da los?
Kind des Ruhrgebiets ist da kein grammatikalischer Fehler zu sehen.
Ja, ihr redet ja auch ein bisschen anders.
Bitte?
Nein, gar nicht. Lieber Olli, Mensch, es war mir eine große Freude, mit dir zu sprechen. Es hat echt Spaß gemacht. Und es ist schön, dass in einem Beruf, der ja auch mit so viel Ernsthaftigkeit verbunden ist, man trotzdem das Gefühl hat, das Leben ist trotzdem schön und lass uns das Leben feiern. Und was du jetzt auch gesagt hast, manchmal vielleicht nicht alles ganz so ernst zu nehmen.
Naja, also es ist wirklich, also die Kollegen, also die älteren Kollegen, die das da machen, die sind jetzt nicht des Lebens überdrüssig. Die haben sehr, sehr viel Lebensfreude und machen das wirklich, also weil sie das als wichtige Aufgabe sehen und das auch gerne machen, weil sie das als Dienst am Menschen sehen. Und auch keiner sagt in irgendeiner Form, dass das Leben einfach ist. Muss es auch nie einfach sein. Hat auch nie einer behauptet. Aber wir sollten einfach gucken, dass wir uns das nicht gegenseitig schwer machen, gerade in unserem Breitengraden. Und dass du einfach die Möglichkeit hast, daraus, aus jedem Tag, an dem du morgen wach wirst, immer noch den Besten zu machen.
Wie schön. Ganz, ganz lieben Dank, lieber Olli. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Vielen Dank, ich danke dir.
Das war unser Podcast Lebe gut, neu an jedem letzten Sonntag des Monats. Bei uns gibt es Nachdenkliches und Mutmachendes. Abonnieren Sie uns gerne und schenken Sie uns ein Like, wenn Ihnen die Folge gefallen hat. Für Anregungen schreiben Sie uns gerne unter schwabenverlag@podcast.de. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, lassen Sie die Sonne in Ihr Leben. Tschüss, Ihre Angela Neiss.